Auch ich grüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst, zu diesem ja besonderen Feiertag, wie wir ihn heute haben. Wir feiern die Auferstehung Jesu und wahrscheinlich erwartet man jetzt eine Auferstehungspredigt auch. Und zufälligerweise, also wirklich zufällig, geht es im Johannesevangelium, in dem Abschnitt, in dem wir ja, oder in dem, was wir uns anschauen, geht es im nächsten Abschnitt zufällig auch um die Auferstehung Jesu. Was für ein Zufall, gell? Ja, ihr wisst, ich glaube nicht an Zufälle. Und es ist herrlich zu sehen, wie das Wort Gottes uns beschreibt oder zeigt, was die Auferstehung bedeutet, was damit verbunden ist, um was es dort geht. Und ja, wir standen gerade, ich möchte gerne noch beten. Wer möchte, kann aufstehen oder auch sitzen bleiben. Mein Herr, mein Gott, ich weiß, dass du lebst, dass du lebendig bist, weil du und dein Wort ist lebendig. Es verändert Menschen, es schafft Erkenntnis, es schafft Glauben. Und Herr, wir bitten dich, dass du das heute tust, weil du lebst, weil du nicht tot bist, weil du kein Gott bist, der schweigt oder der nicht hört oder sieht, sondern du bist ein Gott, der lebendig ist. Und ich bitte dich, dass du durch dein Wort redest, dass dein Wort Erkenntnis, Glauben schenkt, Festigkeit schenkt, dass Menschen voll und ganz auf dich schauen und auf dich hoffen. Darum bitte ich dich für diese Predigt. Amen. Es gibt so bestimmte Feste im Jahr. Unter christlichen Festen ist Ostern oder Weihnachten, gehören wahrscheinlich zu diesen Festen, an denen deutlich mehr Menschen hier im Gottesdienst, aber auch in anderen Kirchen sitzen oder dorthin gehen. Der Grund ist, Menschen nennen sich Christen und wenn solch ein großes christliches Fest ansteht, dann machen sie sich auf und besuchen das Haus Gottes. Sie gehen in das Gebäude, in das Haus, wo sie denken, dass dort ihr Gott oder der Glauben ihres Gottes verkündigt oder gefeiert wird. Manche machen es vielleicht einfach aus Tradition. Es gehört sich so, damit das Fest am Ende schön ist. Da geht man zuerst in den Gottesdienst, irgendwann mal sucht man dann Eier im Garten, packt den Osterhasen aus. So feiert man. Das gehört sich dazu. Das gehört sich einfach so. Viele, und ich hoffe, dass alle hier heute hier sind, weil sie wirklich den auferstandenen Herrn, unseren Gott, begegnen möchten, weil sie ihn feiern möchten, weil es ein besonderer Tag ist, wo sie sagen, Jesus, er lebt. Und es ist ein Tag, wo man sich Zeit nimmt und sagt, ich gehe in den Gottesdienst, ich höre eine Predigt mir an, ich versuche, von Gott mehr zu erfahren, Gott zu begegnen, Gott zu erleben. Der Ort, den man an solchen Tagen aufsucht, allein der Ort zeigt schon, welche Richtung man glaubt. Ob man eher ein Christ ist oder ein Buddhist. Ein Buddhist kommt heute nicht hierher. Und ein Christ geht heute auch nicht in einen buddhistischen Tempel und versucht dort Ostern zu feiern. Das funktioniert nicht, das wissen wir. Der Glaube, unser Glaube, zeigt also in unserem Leben, ob es nur Religiosität ist oder wirklich echter Glaube ist, er zeigt, in welche Richtung wir glauben, an wen wir glauben, an welchen Gott wir glauben. Gerade im Johannesevangelium geht es sehr, sehr viel um den Glauben. Es geht um wahren Glauben, aber auch um falschen Glauben. Und das ist das, was Jesus im Johannesevangelium so deutlich macht, wofür er dann aber auch gehasst wird, vor allem von den religiösen Menschen, weil er aufzeigt, was wahrer und was falscher Glaube ist. Im letzten Abschnitt, den wir uns im Johannesevangelium angeschaut haben, ich möchte uns kurz abholen, weil es auch mit unserem Text heute zu tun hat, im Kapitel 2, ab Vers 1 bis 12, da geht es um ein Wunder, das Jesus getan hat auf einer Hochzeit in Kana. Dort hat Jesus aus Wasser Wein gemacht. Jesus hat Behälter hergenommen, die zur Waschung geeignet waren, hat sie mit Wasser füllen lassen und hat daraus einen Wein gemacht, der besser war, wie den es vorher gab. Und der fürs Essen dort zuständig war, der sagt zum Bräutigam, wie kann das sein? Normal gibt man den guten Wein am Anfang aus und am Ende, wenn sie schon betrunken sind, dann gibt man den schlechten Wein aus. Wieso gibst du den besseren Wein aus? Wir sehen also, dass mit Jesu Kommen auf diese Erde, mit dem, was er lehrt, was er weitergibt, dass er etwas Neues, etwas Besseres bringt. Und die Frage ist, ob wir dieses Bessere sehen, ob wir es annehmen wollen. Diese neue Lehre, muss man ganz klar dazu sagen, die Jesus damals den Menschen brachte, sie war auch für die Menschen neu. Nicht, weil sie noch nicht bekannt war, nein, weil die Menschen ein ganz anderes Verständnis davon hatten, wie man zu Gott kommt, wie man Gott naht, wie man ja Gott zufriedenstellt. Was tue ich, wenn ich Schuld habe, wenn ich Sünde habe? Wie gehe ich damit um? Dafür wird in der Bibel einiges beschrieben. Und damals hatten sie einen Weg, wie sie damit umgingen. In der neuen Lehre von Jesus zeigt er auf, allein durch das Wunder in Kana, zeigt er auf, wir können uns nicht selbst reinigen. Wir brauchen kein Wasser zum Waschen. Nein, im Gegenteil, wir können uns zurücklehnen. Er hat durch sein Blut, hat er die Reinigung erwirkt. Er hat durch sein Blut für uns das bewirkt, wozu wir eigentlich Wasser brauchen, indem wir hergehen und uns waschen und versuchen, sauber zu machen. Jesus hat vor Gott die Reinigung bewirkt. Im Johannesevangelium wird dieses Wunder zu Kana, dass Jesus aus Wasser Wein machte, als das erste Zeichen, das erste Wunder beschrieben. Und wir sind also ganz am Anfang von Jesu öffentlichem Wirken. Jetzt in dem Abschnitt, der Abschnitt heißt die Tempelreinigung. Da lesen wir davon, dass Jesus nach Jerusalem geht. Und das heißt, das ist das erste öffentliche Auftreten von Jesu. Vorher war er unter den Jüngern bekannt. Sie haben ihn erlebt, gesehen, von ihm gehört. Dann haben sie dieses Zeichen in Kana gesehen. Und jetzt in unserem Text, den wir jetzt lesen wollen, lesen wir davon, dass Jesus das erste Mal nach Jerusalem kommt und dort gleich eine Begegnung mit den Juden. Lasst uns lesen Johannes Kapitel 2. Und ich möchte ab Vers 11 lesen, um einfach den Abschnitt vorher nochmal mit reinzunehmen. Und wir lesen ab Vers 11 bis Ende vom Kapitel 2. Johannes Kapitel 2, ab Vers 11. Diesen Anfang der Zeichen, also das Wunder zu Kana, machte Jesu zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger, und dort blieben sie nicht viele Tage. Und das Passa der Juden war nahe, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem, und er fand im Tempel die Ochsen, Schaf- und Taubenverkäufer und die Wechsler sitzen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Auch die Schafe und die Ochsen und die Münzen der Wechsler schüttete er aus, und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er: Nehmt dies weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger erinnerten sich daran, dass geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Die Juden nun antworteten und sprachen zu ihm: Was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns, dass du dies tust? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Als er aber zu Jerusalem war, am Passa, auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er wusste, was in dem Menschen war. Aufgrund des anstehenden Passafestes, und das ist eigentlich, wir feiern diese Karwoche, das ist ähnlich, damals war es genau das Passafest, das Jesus dazu bewegt hat, nach Jerusalem zu gehen. Hier das erste Mal in seinem öffentlichen Auftreten geht Jesus mit seinen Jüngern, uns wird gesagt, seine Mutter und seine Brüder waren auch dabei, machen sich auf, von Kapernaum, wird uns gesagt, gingen sie nach Jerusalem. Kapernaum war ein kleines Fischerdorf ganz oben am See Genezareth. Ich habe eine Karte mitgebracht, ich hoffe, das funktioniert mit der Technik, dass wir ungefähr wissen, es ist eine Karte von heute, also ich habe einfach eingegeben, Kapernaum und Jerusalem, das ist eine Karte von heute, wir wissen, dass es Israel ist, ganz unten links sehen wir Gaza, was wir heute ganz viel in den Nachrichten haben, aber nur, dass wir uns mal vorstellen, um was für eine Wegstrecke es hier geht, das sind direkt gemessen, wie wir es hier sehen, circa 170 Kilometer, die Jesus mit seinen Jüngern und seiner Mutter und den Brüdern vermutlich zu Fuß zurückgelegt haben. 170 Kilometer. Oft gingen die Juden einen Umweg, damit sie nicht direkt durch Samaria durchgehen, weil sie die Samariter nicht mochten. Könnte also durchaus sein, dass es durchaus mehr Kilometer waren. Man schätzt so circa 3 bis 5 Tage allein Fußweg, je nachdem wie schnell man war, ob man fit war oder nicht. 3 bis 5 Tage. Es war also nicht kurz. Jesus machte sich auf und eine Stunde später war er irgendwo. Nein, es war eine lange Reise. Wir kommen nachher dazu, warum das relevant ist, wenn es um den Tempel geht. Okay, die Karte kann man wieder ausblenden. Das Passafest, zu dem Jesus sich aufmachte, es war eins der 3 wichtigsten Feste, zu denen eigentlich die Juden immer nach Jerusalem pendelten. Also 3-mal im Jahr machten die Juden sich auf und gingen nach Jerusalem, auf jeden Fall zum Passafest. Das war eins der wichtigsten Feste, das auch als das Laubhüttenfest bekannt ist. Das Fest der ungesäuerten Brote. Das ist ein Fest, das 7 Tage lang geht. Und in diesen 7 Tagen wird geschlachtet, es wird gegessen. Man durfte aber nur ungesäuerte Brote essen. Vielleicht kommt euch das bekannt vor, Jesus mit seinen Jüngern, das Abendmahl entsteht zum Beispiel daraus, man trifft sich, man isst ein geschlachtetes Tier, ein Lamm meistens, und isst dazu auch Brote und trinkt Wein dazu. Bei diesem Fest, bei dem Passafest, gedachten die Juden an den Auszug aus Ägypten. Wir können es nachlesen, in 2. Mose Kapitel 12 wird uns davon berichtet, wie das Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit wird. Vielleicht kennt ihr die Geschichte mit den 10 Plagen. Die letzte, die 10. Plage war, dass bei den Ägyptern die Erstgeburt im Haus gestorben ist. Und zwar nur dann, wenn der Türpfosten außen vom Haus nicht mit dem Blut eines fehlerlosen Lammes bestrichen war. Und da sind wir, denke ich mal, voll in der Karwoche drin, in dieser Bedeutung, ja, das wahre Lamm, Jesus, ist für uns gestorben. Und das ist so die Bedeutung hinter diesem Fest. Das Passafest wurde jedes Jahr gefeiert und wie gesagt, es war ein fröhliches Fest. Es war ein Fest, bei dem gut gegessen wurde, ein Fest, wo man sich viel Zeit dafür genommen hatte. Im Johannesevangelium lesen wir immer wieder davon, dass Jesus zu Festen nach Jerusalem ging. Das ist ein Punkt, den zum Beispiel die anderen Evangelien nicht in der Häufigkeit erwähnen. Eine Besonderheit vom Johannesevangelium. Und wir lesen, Jesus kommt nach Jerusalem zum Tempel und sieht dort die Ochsen, Schaf, Taubenverkäufer, die Wechsler sitzen. Und vielleicht ist es für uns jetzt nachvollziehbar, warum dort Tiere verkauft wurden am Tempel. Denn zum Feiern für dieses Fest brauchte man diese Tiere. Und wenn man wie Jesus von sehr weit weg kommt, dann ist es einfach sehr, sehr praktisch. Es ist absolut praktisch, direkt am Tempel ein Tier zu kaufen, anstatt dass man es 170 Kilometer weit mitnimmt, mitschleppen muss. Ja, das war nicht nur praktisch, es war sogar notwendig, dass man dort den Zugang zu Tieren hatte, denn zum Passafest gehört das Schlachten von Tieren. Jesus kommt also, so lesen wir, zu dem Tempel. Er sieht dort diese Tierverkäufer, die Wechsler sitzen und Jesus geht und macht sich eine Geisel. Eine Geisel aus Stricken wird uns gesagt, vermutlich mit Stricke sind so Schnüre gemeint, bindet die zusammen. Wir würden heute sagen, daraus entsteht eher eine Peitsche Und wir wissen, wann man eine Peitsche gebraucht. Meistens verwenden wir es eher für Tiere. Ja. Aber wenn man jemanden gegen seinen Willen dazu bewegen möchte, etwas zu tun, dann wird eine Peitsche gebraucht. Und Jesus gebraucht die Peitsche, um diese Wechsler und die Tierverkäufer dort von diesem Tempelbereich hinauszutreiben. Die Tische stieß er um, das Geld schüttete er aus. Und es wird hier beschrieben von einem Eifer, an das sich die Jünger erinnerten. Ja, im Vers 17 heißt es, die Jünger erinnerten sich, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Also Jesus ging da nicht nur so ganz lieb und schön, wie wir vielleicht Jesus in Erinnerung haben oder wie wir an Jesus denken. Nein, Jesus war voller Eifer. Und der Tierverkäufer, der nicht gehen wollte, den brachte Jesus dazu, dass er ging. Das ist das Bild, das uns hier übermittelt wird. Jesus meinte es absolut ernst. Er hatte einen Eifer, einen Antrieb, die Menschen von dort oder die Verkäufer und Tiere von dort wegzujagen. Die Frage, die sich uns hier stellt, ist, warum? Warum? Warum trieb Jesu die Wechsler, die Tiere von dort weg? War es verboten? War es verboten, Tiere am Tempel zu verkaufen? War es verboten, Geld dort zu wechseln? Schlagt mal 5. Mose Kapitel 14 auf. Da wird ab Vers 22 uns etwas gesagt, da geht es um den Zehnten. Das ist auch ein etwas, wo die Menschen, wir lesen es. 5. Mose Kapitel 14, Vers 22, dort steht, du sollst gewissenhaft allen Ertrag deiner Ernte, deiner Saat verzehnten, was auf dem Feld wächst, Jahr für Jahr. Und sollst es essen vor dem Herrn, deinem Gott, an der Stätte, die er erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, nämlich den Zehnten deines Getreides, deines Mostes und deines Öls und die Erstgeborenen deiner Rinder und deiner Schafe, damit du lernst, den Herrn, deinen Gott, alle Tage zu fürchten. Was hier steht ist, da geht es, wir kennen es eher als Erntedank, aber hier ist es anders gemeint, wenn du Ertrag hast, wenn du durch deine Tiere, durch deine Ernte Ertrag hast, dann sollst du den Zehnten nehmen. Und was sollst du damit machen? Du sollst zu dem Ort gehen, den Gott erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Damit ist der Tempel gemeint. Als Mose diese Worte schrieb, gab es den Tempel noch nicht. Und das Volk Israel war auch noch nicht im verheißenen Land. Aber Gott macht hier ein Gebot und sagt, nehmt bitte alles, was ihr habt, und bringt es an den Ort und opfert es Gott. Bringt es Gott als Dank zum Opfer dar. Was ist aber, wenn man 170 Kilometer weiter weg wohnt? Das ist absolut unpraktisch, das ganze Essen, die ganze Saat, die Tiere dorthin zu schleppen. Schaut mal im Vers 24, heißt es dann, wenn aber der Weg zu weit für dich ist, dass du es nicht hinbringen kannst, weil die Stätte für dich zu fern ist, die der Herr dein Gott erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu legen, wenn der Herr dein Gott dich segnet, dann sollst du es für Geld geben. Und dann binde das Geld an deine Hand zusammen, geh an die Stätte, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, und gib das Geld für alles, was deine Seele begehrt, für Rinder und Schafe, für Wein und Rauschtrank und für alles, was deine Seele wünscht, und iss dort vor dem Herrn, deinem Gott, und freue dich, du und dein Haus. Wenn der Weg zu weit ist, dann nimm, anstatt von dem Zehnten, vom Öl, vom Getreide, vom Most, vom Wein, interessant, was hier alles aufgelistet wird, und die Tiere, nimm anstatt die und nimm einfach das Geld und geh an diese Stätte und kaufe dort, und zwar alles, was dein Herz begehrt. Auch hier sehen wir wieder eine freudige Haltung, dass man Gott etwas darbringt, aber was hier auffällt ist, wo soll man es kaufen? An dem Ort, wo Gott seinen Namen wohnen lässt. Wo ist der Ort, wo Gott seinen Namen wohnen lässt? Das ist der Tempel. Und genau das haben die Juden 1:1 umgesetzt. Dass es am Tempel Tiere zu kaufen gab, das war vom Gesetz her. Das war also absolut richtig. Es war nicht falsch. Was aber war dann das Problem? Wieso kam Jesus an zu diesem Tempel und machte eine Geisel, machte sich eine Peitsche und trieb die Menschen dort aus? Ist es so, dass man dort nicht handeln darf oder dass man dort nichts verkaufen darf? Nun, wir sehen hier in 5. Mose, wird uns gesagt, doch, es wird sogar empfohlen. Es ist sehr, sehr praktisch, was Gott hier macht, dass er sagt, du musst dir nicht die Arbeit machen, weil wenn du mit den Tieren am Ende ankommst, bist du platt. Ja? Da bist du nicht mehr froh, dorthin zu kommen. Nein, es soll ein frohes Fest sein. Jesus aber, irgendwas in Jesus löste aber etwas aus, dass er dazu zu einer Geisel griff und die Menschen dort raustrieb. Schaut mal in Johannes 2, Vers 16, wenn wir zurückgehen. Da wird die Anklage Jesu gesagt, warum er das tut. Johannes 2, Vers 16 heißt es, und zu den Taubenverkäufern sprach er, nehmt dies weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Was Jesus hier offenlegt oder darstellt, ist, dass das Haus Gottes, dass dieser Bereich des Tempels, dass er zu einem Kaufhaus gemacht wurde. Nun, was ist ein Kaufhaus? Was ist damit darunter zu verstehen? Nun, dieses Wort kann als Marktplatz benutzt werden. Wir kennen heute Kaufhäuser. Da geht man hin und wenn man was braucht, kauft man es. Das Ziel von einem Kaufhaus ist, Gewinn zu machen. Das Ziel ist also, Gewinn zu erwirtschaften. Und die Frage ist hier, darf man im Haus Gottes keinen Gewinn erwirtschaften? Ist das verboten? War das der Fehler, den sie gemacht haben? Dass sie hergegangen sind und gesagt haben, keine Ahnung, die Ziege kostet im Einkaufspreis 10 Euro und wir verkaufen sie für 20. Ist das der Anstoß? Müssten wir wissen, weil wir haben hinten einen Büchertisch, da werden Bücher verkauft. Jetzt ist die Frage, dürfen diese Bücher mit Gewinn verkauft oder nicht mit Gewinn verkauft werden? Ich weiß nicht, ob der Benni da ist, aber sehen wir gleich. Die Frage ist, wozu ist das Haus Gottes da? Was war der Zweck oder wozu gab es diesen Tempel? Welche Funktion hatte der Tempel? Wir sehen, dass die für diese Ernte Dank oder für diesen als Dank, den Zehnten, dass man den bringen sollte, dass zum Haus Gottes. Also wir sehen, dass der Tempel eine Art von Stelle einnimmt, an den man etwas hinbringt. Zum Beispiel seinen Dank oder seine Ernte, seinen Zehnten bringt man dorthin. Im Tempel dort stand ein Opferaltar. Die Priester haben dort geopfert, und zwar nur die Priester. Also keine Angst, wenn jemand sagt, Mensch, das Schlachten liegt mir nicht so. Keine Sorge, das durfte nur die Priester machen, das durfte nicht jeder selbst machen. Und was wir lesen ist, dass das Hauptthema im Tempel die Opferung war. Opferung von Tieren, aber auch von Saat, also von Weizen und so weiter, alles, was wir da lesen. In 3. Mose, da wird uns in den ersten 8 Kapiteln, braucht ihr nicht aufschlagen, wird uns 8 Kapitel lang, also Kapitel 1 bis 7, werden uns verschiedene Opfer genannt. In Summe sind es 5 verschiedene Opfer. Dort gibt es ein Brandopfer, ein Speisopfer, dann ein Friedensopfer, ein Schuldopfer, ein Sündopfer, verschiedene Opfer, die Gott beschreibt, die je nach Anwendung oder je nach Fall einzusetzen sind. Und wir haben es jetzt gerade eben gelesen, zum Beispiel, wenn du eine erfolgreiche Ernte hast, nimm den Zehnten und bring ihn Gott. Dafür ist der Tempel da. Der Tempel, er war dort ein besonders geheiligter Ort, an dem der Mensch sowohl mit seiner Schuld als auch mit seinem Dank zu Gott kommen konnte. Dort konnte der Mensch Gott etwas geben. Dort konnte der Mensch auch mit seiner Schuld hinkommen. Der Tempel, er war also ein Übergabeort, eine so Art Schnittstelle zwischen Gott und Mensch. Die Menschen konnten nicht hergehen und sagen, ich mache es auf meine Art und Weise. Hier, wo ich bin, baue ich einfach ein Altar und opfere Gott. Das funktioniert so nicht. Wir haben es vor einigen Wochen gehört, Kain und Abel, beide haben geopfert. Das eine Opfer wurde angenommen, das andere nicht. Das heißt, wenn man sich Gott nahen möchte, wenn man zu Gott kommen möchte, dann muss man es auf die Art und Weise machen, wie Gott es vorgibt. Und Gott hat es vorgegeben im Tempel, hat verschiedene Abläufe eingeführt mit den Priestern, mit den hohen Priestern, die hatten bestimmte Gewänder an, hat festgelegt, wann, wie damit umzugehen ist. Wenn wir zurück zu unserem Abschnitt kommen vom Johannesevangelium, dann ist auffällig im Vers 16, dass Jesus sich hier nur eine Verkäufergruppe vorknöpft. Und zwar die Taubenverkäufer. Jesus spricht zu den Taubenverkäufern. Die anderen treibt er raus, aber zu den Taubenverkäufern sagt er: Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Was macht die Taubenverkäufer so besonders, dass Jesus sich sie vorknöpft? Wie schon erwähnt wird in 3. Mose, werden diese Opfer beschrieben. Und ein wesentliches Teil oder eine wesentliche Funktion der Opfer war, dass wenn Menschen sich versündigt haben, und dort wird es ganz stark beschrieben mit rein und unrein. Das heißt, wenn jemand sich verunreinigt hat, das heißt, er hat etwas getan, was verboten war, dann sagt die Bibel, dann ist er unrein. Dann, je nachdem, was er getan hat, muss er teilweise sogar aus dem Lager raus. Er durfte nicht im Lager bleiben. Oder wenn er sich versündigt hat und diese Schuld ablegen möchte oder zudecken möchte, er möchte sie wegbekommen, er möchte wieder rein werden, dann ist dort beschrieben, was der Mensch tun muss. Dann gibt es Sündopfer, dass der Mensch Tiere nimmt, eine Ziege, ein Schaf, und dort zu dem Tempel, damals zur Zeit Mose gab es nur noch die Stiftshütte, hat es dort zu dem Priester gebracht. Der Priester wusste, was er zu tun hat, und dann wurde die Schuld weggenommen. Jetzt konnte es sein, dass jemand sich versündigt hat, aber dass er keine Ziege hat oder kein Schaf, dass er gar nicht die Mittel hat. Also ähnlich wie wir. Keiner hat, oder die wenigsten wahrscheinlich, ein paar, manche haben es vielleicht, ja, aber die meisten haben solch ein Tier nicht. Und hier in der Schrift geht es dann eher, falls jemand so ein Tier nicht hat, weil er sich das gar nicht leisten kann. Was ist dann mit solch einem Menschen? Lehrt uns die Bibel, dass für Menschen nur denen es gut geht, die sich etwas leisten können, dass sie die Möglichkeit haben, dass Sünde vergeben wird? Nein, das lehrt die Bibel nicht, sondern die Bibel lehrt, und wenn wir an das Weinwunder zu Kana schauen, der Mensch muss nichts tun. Das heißt, auch im damaligen Bild müsste es eine Lösung geben, und auch dafür hat Gott gesorgt. Wir lesen in 3. Mose Kapitel 5, Vers 7, 3. Mose Kapitel 5, ich warte kurz, da befinden wir uns mitten in dem Abschnitt, wo die Opfer beschrieben werden. Und während ihr blättert, empfehle ich jedem, sich mal mit diesen Opfern zu beschäftigen, weil diese Opfer ein Bild darauf sind, was Christus für uns getan hat, was er alles auf sich genommen hat. 3. Mose Kapitel 5, Vers 7 heißt es: Und wenn seine Hand, also jemand, der eine Sünde getan hat, das zum Kauf eines Schafes Ausreichende nicht aufbringen kann, so bringe er für das, worin er gesündigt hat, dem Herrn sein Schuldopfer, 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben, eine zum Sündopfer und eine zum Brandopfer. Was wir hier sehen ist, dass Gott für alle Menschen einen Notnagel schafft, eine Möglichkeit schafft und sagt, wenn du dir ein Schaf oder eine Ziege nicht leisten kannst, weil das zu groß, zu teuer ist, dann nimm einfach 2 Tauben. Das Besondere bei Tauben ist, Tauben gibt es überall auf der Welt, in jedem Land. Das ist erstaunlich. Es ist ein Tier, das überall vorkommt. Die einzige Ausnahme ist die Arktis und die Antarktis. Dort ist es zu kalt für die Tauben. Ansonsten kommen Tauben überall auf der Welt vor. Ist das nicht ein herrliches Bild, das uns hier im Gesetz schon gezeigt wird? Der Mensch hat immer die Möglichkeit, wenn er sich versündigt hat, zu Gott zu kommen und diese Schuld zuzudecken. An der Möglichkeit liegt es nicht. Als Jesus zum Tempel kommt, um dieses Passafest zu feiern, gehört er mit seinen Jüngern vielleicht gerade zu denjenigen, die sich ein Schaf und eine Ziege nicht leisten können. Uns wird berichtet, dass Jesus ja eigentlich nichts hatte, nicht mal ein Haus, ein Wohnort. Vielleicht gehörten sie dazu, dass sie diejenigen waren, die darauf hofften, einfach eine Taube nehmen zu können und zu opfern. Und dort treffen sie in Jerusalem bei diesen Geistlichen, die behaupten, ja, den Menschen zu sagen, wie sie vor Gott gerecht werden können, wie sie vor Gott sich reinigen können. Und dort trifft er auf die Taubenverkäufer. Dort trifft er auf die Wechsler, auf die, die dort den Notnagel Gottes vermarkten, die den Notnagel Gottes sogar zu Geld machen. Berichten zufolge wurden die Menschen dort am Tempel zu der Zeit regelrecht ausgenommen. Wucherwechselkurse wurden dort verlangt. Nichts, was normal ist. Die Menschen wurden regelrecht erpresst. Es gab diesen einen Tempel und jeder, der dorthin kommt, musste dort sein Tier kaufen oder musste dort das Geld wechseln, damit er dort das Tier kaufen konnte. Menschen wurden erpresst, sie wurden ausgenommen. Wir kennen es vielleicht, wenn wir in Urlaub fahren, dann regen wir uns auf, wenn so eine Kugel Eis 8 € kostet. Da wissen wir, okay, das ist Tourismus, dann nutzt jemand seine Stellung aus. Hier geht es nicht um eine Kugel Eis, das überlebt jeder. Hier geht es darum, Menschen kommen, wollen ein Fest feiern nach dem Gesetz. Menschen kommen vielleicht mit Schuld, können es aber nicht, weil dort Menschen sind, die das, was Gott geschaffen hat, vermarkten, das zu Geld machen. Mit Schuld, mit der Sünde, mit schlechtem Gewissen der Menschen, vielleicht mit der Not des Menschen, wird Geld gemacht. Kennen wir das? Kommt euch das bekannt vor? Und das ist das, wo Jesus sieht. Das ist das, was Jesus sieht und ihn ergreift ein Eifer. Er, der sich hingegeben hat als Opferlamm, kostenlos für die Menschen. Er trifft auf Menschen, die den Zugang zu Gott vermarkten, versperren. Vielleicht verstehen wir, warum hier Jesus diesen Eifer hatte, warum ihn das so ergrimmt hat. In Psalm 69, ab Vers 8 oder im Vers 10, erwähnt der Psalm die Stelle, an die die Jünger sich erinnerten, als sie den Eifer Jesu sahen. Ich möchte lesen Psalm 69, ab Vers 8. Da heißt es, denn deinetwegen trage ich Hohn, hat Schande bedeckt mein Gesicht. Entfremdet bin ich meinen Brüdern und ein Fremder geworden den Söhnen meiner Mutter. Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Wer wurde dort am Tempel verschmäht, indem das, was für die Menschen kostenlos zur Verfügung gestellt werden sollte, indem das vermarktet wurde? Wer wurde hier verschmäht? Ist es nicht der sein Leben geben wird, der im Abschnitt vorher gezeigt hat, du brauchst dich nicht reinigen. Es gibt jemanden, der für dich diese Reinigung übernimmt. Vielleicht verstehen wir jetzt, wieso Jesus so ergrimmte, dass mit der Not von Menschen, mit der geistlichen Not von Menschen, Geld gemacht wird. Menschen werden erpresst, werden ausgenommen. Das ist etwas, was nicht biblisch ist. Das ist etwas, was nicht im Sinne Gottes ist, sondern Gottes Botschaft ist, der Weg ist frei. Gottes Botschaft ist, du hast immer die Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Wenn wir in unserem Predigttext weiterlesen, dann stoßen wir darauf, dass die Juden das natürlich gesehen haben und Jesus darauf ansprechen und sagen im Vers 18, was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns, dass du dies tust? Was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du, dass du das Recht hast, hier die Tierverkäufer, die Wechsler hinauszutreiben? Im Johannesevangelium lesen wir immer wieder diesen Begriff, die Juden. Matthäus, Markus und Lukas, sie gehen her und sagen explizit, waren es die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Johannes fasst hier ganz oft einfach zusammen und sagt die Juden und meint damit all diese Schriftgelehrten, Pharisäer, die zum Hohen Rat gehören, die geistliche Leitung des Volkes hatten, die das Volk anleiteten. Die nannte er die Juden, also diejenigen, die fest glaubten und diesen Glauben verkündigten. Was wir hier sehen, ist, dass die Juden sofort verstanden haben, welchen Anspruch Jesus hier stellt. Jesus sagt, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Die Juden verstanden sofort, welche Position Jesus hier einnimmt, dass Jesus sich hier darstellt als Sohn Gottes. Es ist klar, der Sohn Gottes, er darf das tun. Darüber wird hier gar nicht diskutiert. Wir lesen hier nicht von einer Debatte, ist es erlaubt, macht er das Richtige oder nicht, sondern ihre Logik ist, der Sohn Gottes, er darf das. Gott selbst, er darf. Gott selbst darf das Falsche hinaustreiben. Gott selbst darf uns auf Fehler hinweisen. Aber wer ist dieser Jesus hier? Und deshalb fragen sie nach einem Zeichen, Zeichen der Vollmacht. Sie sagen, gib uns ein Zeichen, dass du derjenige bist, der du behauptest. Du behauptest, du bist der Sohn Gottes, zeig es uns. Nun, eine Frage an uns. Könnte Jesus es beweisen, dass er der Sohn Gottes ist? Natürlich könnte er. Wir haben vorher gelesen, dass Engel kamen zur Auferstehung, die Soldaten fielen wie tot um. Hätte Jesus vielleicht einfach Engel kommen lassen können und sagen, schaut mal, das sind meine Diener, ich brauche keine Menschen. Hätte er das tun können? Natürlich hätte er das tun können. Wir lesen immer wieder auch in den anderen Evangelien, dass die schriftgelehrten Pharisäer zu Jesus kommen und sagen, gib uns ein Zeichen, zeig uns deine Vollmacht. Oder bist du der Christus, bist du der Sohn Gottes, dann sage es uns. Was sehen wir an solchen Stellen? Macht Jesus dann ein Wunder und zeigt allen, schaut her, ich bin der Sohn Gottes, ich bin es. Tut er nicht. Die Frage ist, warum nicht? Das Johannesevangelium offenbart es uns, weil der wahre Glaube an den Sohn Gottes nicht auf Zeichen und Wunder basiert. Der wahre Glaube kommt von Gott. Der wahre Glaube ist ein von Gott gewirkter Glaube an den Sohn Gottes. Nicht ein durch den Verstand, durch die Vernunft überzeugter Glaube. Wenn wir in Johannes Kapitel 3, dort kommt Nikodemus zu Jesus und er sagt zu Jesus, wir wissen, dass du von Gott bist, denn niemand kann solche Zeichen tun, wie du sie tust. Das heißt, sie wissen es. Heißt Wissen gleich Glaube? Nein, Wissen heißt nicht Glauben. Jesu Antwort ist, im Vers 19 heißt es, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Die Antwort Jesu ist hier, genauso wie in den anderen Evangelien, wenn solch eine Frage kommt, verwunderlich. Jesus sagt, brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Was wir hier wissen müssen ist, dass der Tempel zur Zeit Jesu ein Tempel, ein ganzes Tempelgebäude, ein Arsenal war, das riesig, das gewaltig war. König Herodes der Große hat den Tempel zugunsten der Juden ausbauen, ausschmücken lassen. Es war eine riesige Tempelanlage. In Matthäus Kapitel 24 lesen wir davon, dass die Jünger Jesus darauf hinweisen und sagen, schau mal, den Tempel, also voller Bewunderung. Es war ein erstaunliches Gebäude, was dort entstanden ist. Herodes, er hatte sehr viel Geld, Gold, Zeit dort hinein investiert, um, wie gesagt, die Gunst der Juden zu bekommen. Und uns wird gesagt, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden. Der eigentliche Tempelbereich, das, was wir von der Stiftshütte kennen, also der Opferaltar, dann das Heiligtum und das Allerheiligste, so dieser Bereich, der wurde in circa anderthalb Jahren gebaut. Der Rest drumherum, die Mauer, die ganzen Stufen, die Säulenhalle des Salomos, von der wir dort lesen, sie wurden 46 Jahre gebaut. 46 Jahre an etwas zu bauen, da kann man etwas Gewaltiges aufrichten. Diesen Tempel, diesen prachtvollen Bereich in nur 3 Tagen aufzurichten, das schafft kein Mensch, selbst wenn er König ist, selbst wenn ihm alle Mittel der Welt zur Verfügung ständen. Das schafft kein Mensch. Was wir hier sehen, ist, dass Jesus gar nicht von diesem Tempel redet, sondern Jesus spricht hier von einem Tempel seines Leibes, den er in 3 Tagen aufrichten wird. Ein Tempel, der nicht aus Steinen, nicht aus Gold besteht, der nicht zum Anfassen ist, sondern ein Tempel, der geistlich ist. Wer kann in 3 Tagen einen Ort aufrichten, in dem Gott wohnt? Einen Ort aufrichten, in dem Gottes Geist ist? Wer kann das tun? Nur der Sohn Gottes. Und das ist der Beleg, das ist das Zeichen. Auferstehung ist das Zeichen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Dass er der wahrhaftige Tempel ist. Wir wissen, und das sagt Salomo schon, als er den ersten Tempel gebaut hat, der König Salomo, er sagt, dass Gott nicht in einem Gebäude, Gott kann nicht in einem Ort wohnen, der von Menschen gemacht ist. Das funktioniert nicht. Gott ist Geist. Gott kann man nicht in ein Gebäude packen. Salomo sagt, der Schemel seiner Füße, also die Erde ist der Schemel seiner Füße. Einfach nur, um einen Größenvergleich herzustellen. Gott ist deutlich größer. Was Jesus hier sagt, in diesen Versen, ist, dass er, Jesus, der wahre Tempel Gottes ist. Er ist der Ort, wo Gott wirklich wohnt. Er ist der Ort, wo Gottes Geist wirklich ist. Menschen können Gebäude bauen, dorthin gehen, aber ist Gott dort? Mit der Auferstehung Jesu zeigt Jesus, dass er den wahren Tempel aufgerichtet hat. Nachdem er sich als Passahlamm, als Opferlamm für uns hingegeben hat, hat er in nur 3 Tagen den wahren Tempel, den wahren Ort für uns Menschen, wo wir Gott begegnen können, aufgerichtet. Im Hebräerbrief, der Hebräerbrief, er geht her und blickt immer wieder ins Alte Testament, nimmt die Dinge aus dem Alten Testament heraus und vergleicht sie mit dem neuen Bund, mit dem, was Jesus aufgerichtet hat, und kommt immer wieder zu dem Entschluss, dass es das Bessere ist, dass in Jesus das Eigentliche, das Wahrhaftige ist. Im Alten Testament oft nur als Schatten, als Bild. Und schaut mal Hebräer Kapitel 10, ab Vers 19, was dort beschrieben wird. Hebräer Kapitel 10, ab Vers 19. Da heißt es, da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu, und das ist Karfreitag, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen, voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Jesus ist der wahrhaftige Tempel. Jesus ist der Ort, wo Gottes Heiligkeit ist. Der Ort, wo wir Menschen hinkommen können. Nun, jetzt ist es wichtig, dass wir das Bild vom Tempel, das Bild von der Stiftshütte kennen. Also die Stiftshütte ist ja einfach ein portabler Tempel sozusagen, ein Tempel, den man mitnehmen kann. Und der Tempel ist aufgebaut, dass es vor dem Tempel außen den Altar gab, wo die Tiere geschlachtet wurden. Dann gab es ein Waschbecken, um sich zu waschen. Und dann durften nur die Priester, besprengt mit Blut, in das Heiligtum hineingehen. In dem Heiligtum stand ein Leuchter, ein Altar, auf dem nachher Schaubrote standen, ein Räucheraltar gab es dort. Und dann gab es einen weiteren Bereich, wo die Bundeslade stand. Und in diesem Bereich, das wird das Allerheiligste genannt, dort durfte der hohe Priester nur einmal im Jahr hineingehen, um die Sühnung für das Volk zu bringen. Jesus sagt jetzt zu den Juden, sagt er, brecht diesen Tempel ab. Und sie haben ihn abgebrochen. Sie haben den Tempel Gottes abgebrochen, ans Kreuz gebracht. Nicht, weil sie stärker waren, nicht, weil sie im Recht waren, nein, weil sie böse waren. Das wird dadurch deutlich. Doch Jesus hat diesen Tempel, den wahrhaftigen Ort, aufgerichtet. Den Ort, wo wir nun hingehen können. Wir brauchen kein Blut von Tieren besprengt, um in das Heiligtum Gottes hineinzugehen. Wir brauchen kein Opferlamm, also Tiere, ein Schaf oder etwas, um Gott nahen zu können. Damals im Tempel und in der Stiftshütte ging es nicht ohne. Wenn ein Priester einen Fehler gemacht hat, wurde er auf der Stelle, ist er sofort gestorben. Von Feuer verzehrt. Das heißt, wir Menschen, wir können nicht hergehen und einfach sagen, ich gehe zu Gott. Gott ist heilig, wir können mit unserer Schuld Gott nicht nahen. Doch Gott hat einen Ort geschaffen, ein Heiligtum, in das wir hineingehen können mit dem Blut Jesu. Nicht mit dem Blut von Tieren, mit dem Blut Jesu. Der große Unterschied nach der Auferstehung ist, dass Jesus für uns sein Blut vergossen hat. Jesus war vorher schon der Tempel Gottes. In ihm wohnte vorher schon der Geist Gottes. Nach der Auferstehung ist er der Ort, wo wir durch sein Blut, durch sein Opfer hineingehen können. Das ist kein materieller Tempel. Wir merken, dass das alles geistlich gesprochen ist. Das ist kein Tempel zum Anfassen, kein Heiligtum, in das wir sichtbar hineingehen können. Nein, das ist etwas, was geistlich ist. In Hebräer Kapitel 8, Abvers 1, da heißt es, Hebräer Kapitel 8, Abvers 1, die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln, als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. Wo ist Jesus jetzt nach seiner Auferstehung und nach der Himmelfahrt? Wo ist Jesus jetzt? Hier lesen wir, er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in den Himmeln. Das ist bildlich gesprochen, im Tempel ist das Allerheiligste. Da, wo die hohen Priester nur einmal reingehen durften. Und wenn sie da reingingen, zitterten sie vor Angst. Man hat ein Seil um ihre Füße angebunden, dass falls die dort tot umfallen, dass man sie rausziehen konnte. Solch eine Angst hatten sie, dort hineinzugehen. Wo ist unser Herr Jesus? Wo ist er jetzt? Er ist beim Vater, zur Rechten des Thrones der Majestät. Und dann heißt es hier in Vers 2, man sieht es noch, dass er als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat. Jesus ist ein Diener des Heiligtums. Heiligtum ist der Bereich, der vor dem Allerheiligsten ist. Das ist der Bereich, in den die Priester hineingingen. Jesus ist unser Diener des Heiligtums. Er sorgt dafür, dass wir in diesen Bereich, in dieses Heiligtum hineingehen können. Wir können, so wie der Hebräerbriefschreiber es immer wieder macht, dass er schreibt, wir können mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade kommen. Wir können mit Freimütigkeit zu Jesus kommen. Warum? Weil er durch sein Blut es ermöglicht gemacht hat. Wir brauchen keine Tiere, kein Blut von irgendwelchen Ziegen oder Schafen. Durch die Auferstehung Jesu hat Gott ein Zelt, einen Tempel aufgerichtet, der wahrhaftig ist, der echt ist. Einen Tempel, in den wir hineingehen dürfen, durch seinen Leib, durch Jesu. In Johannes Kapitel 4 lesen wir davon, dass Jesus mit einer Samariterin redet und ein Thema, um das es dabei geht, ist der Ort der wahren Anbetung. Und wir lesen Johannes 4, ab Vers 19, dort lesen wir, Johannes 4, ab Vers 19, da spricht die Frau zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg, und damit ist gemeint in Samaria, angebetet, und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Was wir hier wissen müssen ist, die Samariter, sie waren ein Mischvolk aus Juden und Heiden. Die Juden haben sie nicht als echte Juden akzeptiert und deshalb durften die Samariter nicht nach Jerusalem zum Tempel kommen. Das heißt, dort nicht opfern. Das war den Samaritern verschlossen. Was die Samariter dann schon damals gemacht haben, ist, sich einen eigenen Tempel aufgestellt. Und zwar gab es einen Berg Gerizim, und das ist der, also in der Nähe dieses Berges war Jesus mit der Frau. Und die Frau sagt zu Jesus, wo ist der wahre Ort der Anbetung? Es gibt hier in Gerizim gibt's einen Tempel und es gibt in Jerusalem einen Tempel. Wo ist der wahre Ort der Anbetung Gottes? Schaut mal, was Jesus zu ihr sagt im Vers 21. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und in Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Wo ist der Ort der wahren Anbetung? Ist es ein Tempel, ein Gebäude, irgendwo in Jerusalem, in Samaria, egal wo auf der Welt? Ist das ein Ort? Nein, Jesus sagt, der wahre Ort der Anbetung ist im Geist und in der Wahrheit. Jesus sagt über sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist der Ort, an dem wir Gott wirklich begegnen können. Dort, wo Gott wirklich ist. Gott ist nicht in einem Gebäude aus Steinen, egal wie schön man es macht mit Gold oder verziert mit Edelstein. Gott wohnt nicht in einem Ort, sondern Gott ist in seinem Sohn. Oder Jesus ist der Sohn Gottes. Wir lesen in unserem Predigttext, dass die Jünger erst nach der Auferstehung, also hier mindestens so circa 3 Jahre später, als dieses Ereignis am Tempel war, sich an die Worte Jesu erinnerten. Und dann lesen wir, dass sie der Schrift und dem Wort Jesu glaubten. Welcher Schrift glaubten sie? Sie hatten damals noch nicht das Neue Testament wie wir. Welcher Schrift glaubten sie? Dem Alten Testament. Wenn Mose über den Tempel spricht oder die anderen Propheten, dann glaubten sie, dass dort von Jesus die Rede ist. Sie glaubten, dass Jesus der wahre Tempel ist. Wir sehen das am Beispiel von Stephanus. In Apostelgeschichte 6 wird uns davon berichtet, dass Stephanus von den Juden zum Hohen Rat geschleppt wird. Später wird er sogar gesteinigt dafür, was er gesagt hat. Und schaut mal in Apostelgeschichte 6, Vers 13, da lesen wir heraus, an was sie glaubten. wie sie die Schriften verstanden. Apostelgeschichte Kapitel 6 ab Vers 13 lesen wir. Und sie stellten falsche Zeugen auf, die sagten, dieser Mensch, da geht es um Stephanus, hört nicht auf, Worte zu reden gegen die heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, dieser Jesus, der Nazaräer, wird diese Stätte zerstören und die Gebräuche verändern, die uns Mose überliefert hat. Sehen wir hier diese Anklage? Was hat Stephanus ihnen gesagt? Was hat Stephanus ihnen gepredigt? Dass Jesus, den sie getötet haben, dass er der wahre Tempel ist. Dass diese Stätte, so prachtvoll sie auch war, nicht die wahre Bedeutung hat. Und das ist hart. Das ist hart, wenn man ein großes, schönes Gebäude hat, wenn man Abläufe hat, die im Gesetz verankert sind, wenn man glaubt, dass man dadurch Gott nahen kann. Und dann kommt jemand und sagt, das ist alles nicht das Richtige. Das ist alles nur ein Bild, ein Schatten auf den Wahrhaftigen. Was wir an Stephanus sehen und den Jüngern, ist, dass der wahre Glaube zum wahren Tempel kommt. Wahrer Glaube bezeugt den wahren Tempel. Wahrer Glaube hält nicht an Gebäude, an Traditionen fest. Heute an Ostern gedenken wir und feiern die Auferstehung Jesu. Was ist Ostern? Wer ist Jesus für dich? Ist er für dich der Ort, an dem du Gott begegnest? Oder suchst du die Begegnung mit Gott in einem örtlichen Teil, in etwas, was man anfassen kann, in einem Ablauf, dass gewisse Dinge ablaufen müssen und dann fühlt man sich gut und sagt, jetzt habe ich Gott erlebt? Oder ist Ostern für dich das Aufrichten des wahrhaftigen Tempels, dass er lebt, dass der Wahrhaftige, den, wo wir hinkommen, dass er da ist, dass es ihn gibt? An Ostern wird, so wie zur Zeit Jesu, die Religiosität von Menschen offenbart. Menschen kommen, nennen sich Christen, glauben, singen vielleicht Auferstehungslieder, sagen wahrhaftig auferstanden, aber halten fest an Gebäude, an Dinge, an Abläufe und verpassen es, zum wahren Tempel zu kommen. Zu dem zu kommen, wo Gott wirklich wohnt, wo Gott wirklich ist. Er ist der Ort der Anbetung. Er ist der Ort, wo wir unseren Dank, wo wir aber auch mit unserer Schuld, mit unserem schlechten Gewissen hinkommen können. Und das Herrliche ist, dass wir kein Tier brauchen. Er hat sich hingegeben. In unserem Predigttext wird nach diesem Ereignis werden Verse angefügt, ab Vers 23, ich lese sie vor, da heißt es, als er aber zu Jerusalem war, am Passa auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand von den Menschen Zeugnis gab, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Viele Menschen glaubten an Jesus. Im Kapitel 6 wird uns davon berichtet, wie Jesus viele Menschen, wie ein Wunder tut und viele Menschen sättigt. Ja, die Speisung der 5000 kennen wir, dieses Wunder. Sie wollen ihn zum König machen, sie bejubeln ihn, sie feiern ihn. Sie sagen, er soll unser König sein. Spätestens Ende vom Kapitel 6, Willi hat es vor ein paar Wochen diese Stelle vorgelesen, deswegen verzichte ich darauf. Spätestens Ende vom Kapitel 6 sind nur noch die Jünger bei Jesus. Warum? War Jesus nicht mehr toll? Ja, er war toll, wenn er Wunder vollbringt. Er war toll, wenn er etwas tat, was für die Menschen da war. Und sie glaubten, wie Nikodemus es sagt, dass er von Gott kommt. Also das war nicht falsch. Aber was ertrugen sie nicht? Was konnten sie nicht hören? dass Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Dass Jesus sagt, nur durch mich allein. Sie hatten einen Weg, wie sie Gott nahen können, am Tempel. Sie hatten ihre Abläufe, ihre Priester, sie hatten ihre Tiere. All das war für sie okay. Ja, wenn ich Sünde habe, nehme ich ein Tier, gehe zum Priester, fertig. Sie brauchten keinen Jesus. Gott sieht in das Herz, auch heute. Gott sieht in das Herz, ob es uns um Jesus geht oder ob es Religiosität ist, die uns hierher treibt. Dass wir einen Ablauf erleben, dass wir aufstehen, nur weil im Kalender Oster steht. Gott sieht unser Herz. Das ist das, was im Johannesevangelium deutlich wird. Wir können Gott nicht täuschen. Ganz egal, wie fromm und heilig wir uns geben. Ganz egal, wie viel Geld wir geben. Das spielt keine Rolle. Der, um den es geht, ist Jesus Christus. Der Auferstandene. Ich möchte mit Versen aus Hebräer Kapitel 9 abschließen und danach euch einladen zu einer Gebetsgemeinschaft. All diejenigen, die in Jesus ihre Hoffnung setzen, für die soll es und ist es ein Fest der Freude, ein Fest, wo wir zu unserem Herrn Jesus kommen können, der lebt, der auferstanden ist, unser wahrer Tempel. Lasst uns nicht zu Gebäuden, zu materiellen Dingen kommen, sondern lasst uns ihn, den Wahrhaftigen, anbeten. Hebräer Kapitel 9, wenn jemand mehr über dieses Thema vom Tempel wissen möchte, lest den Hebräerbrief. Eigentlich ab Kapitel 1, aber da wir sehen, wie dort unser Herr Jesus als das Eigentliche, als der Wahrhaftige so herrlich beschrieben wird. Hebräer Kapitel 9, ich möchte ab Vers 11 lesen. Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes geworden, damit, da der Tod geschehen ist, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund die Berufenen die Verheißung des ewigen Lebens empfangen. Wer daran glaubt, wer das in seinem Herzen bezeugt, dass Jesus unser wahrer Tempel, uns der Ort ist, zu dem wir kommen können, ohne dass wir etwas bringen müssen, der darf Gott gerne jetzt verherrlichen. Ich lade euch zu einer Gebetsgemeinschaft ein.